Ja, hallo und herzlich willkommen zum Akteninterview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal wieder nach Bayern, denn ich sage herzlich willkommen David und Flo von New Exit in Passau. Hallo, ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat. Hat bei der Vorbereitung unheimlich viel Bock gemacht, sich darauf vorzubereiten. Und ich würde sagen, dann lass uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, was ihr da auf der Pfanne habt. In letzter Zeit gab es ja wieder so einige Neuigkeiten, die dann auch so ein bisschen neugierig gemacht haben. Und da wollen wir auch dann gleich mal sofort einhaken. Denn es gibt bei euch einen Escape Van, der unter dem Titel Der Transporter angeboten wird. Könnt ihr uns mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dieses anzubieten?
Ja, es ist eigentlich, weil es, also das Angebot kommt von der Nachfrage in dem Fall. Wir haben immer wieder Fragen gehabt bezüglich, wie sieht es denn aus? Können wir auf unserer Hochzeit, auf unserer Firmenfeier, wie auch immer, eine Art Pop-up Escape Room oder sonst irgendetwas aufbauen? Und wir sind nicht so der Freund von diesen Pop-up-Lösungen, weil man halt sich immer auf neue Räume und sowas vorbereiten müsste und der Aufwand meistens nicht ja, dagegen steht, dass man sagt, okay, man macht das für eine Hochzeit, wo dann vielleicht mal 50 Leute Lust haben, das zu spielen. Das ist der Aufwand zu hoch. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen etwas, was mobiler ist. Und unter uns gesagt, wir haben einen Transporter gebraucht für unsere Möbel, die wir so transportieren wollen. Also eigentlich ist es eine Doppelnutzung, die wir haben.
Das heißt, dieser Van kann dann aber nur vor Ort bei dem Kunden genutzt werden oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man den auf eurer Homepage bucht als Gruppe und dann zu euch kommt?
Aktuell ist es so, dass wir ihn nicht buchen lassen. Also wir machen meistens ad hoc. Also wenn jetzt jemand da bei uns ist, zum Beispiel hier in Passau, jetzt im Moment steht er in Passau, dann kann an hochfrequentierten Tagen eine Gruppe sich nochmal in den Escape Van einsperren lassen. Auch auf Veranstaltungen funktioniert es mit Buchen eher schlecht. Das heißt, wir bieten den einfach so an. Wir haben kleine Partybändchen, die kann man dann dran machen, weil wir selber festgestellt haben, dass die Leute dann entweder vergessen, wann sie kommen sollen oder sie vielleicht gar nicht mehr kommen, gerade auf so einer Veranstaltung, wo vielleicht ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Und deswegen haben wir so kleine Partybändchen, aber das klappt eigentlich ganz gut ohne Buchungssystem.
Ja, das heißt, als Nachfrage, ihr seid dann aber, wenn dieser Van für eine Veranstaltung gebucht wird, ist dann einer von euch direkt vor Ort und regelt das so ein bisschen auch, wie werden die Gruppen zusammengestellt, in welcher Größe und so weiter.
Ja, es ist so, dass der Escape Van kein festes Konzept verfolgt, wie jetzt zum Beispiel unsere Räume, was die Betreuung angeht. Wir können ihn, so wie er ist, an einen, sage ich jetzt mal, Escape Game Line vermieten, der dann nach einer 10-minütigen Schulung den Van selber betreuen kann. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, gehen wir mal von der Situation Hochzeit aus, auf einer Hochzeit würde er entweder betreut von uns oder betreut von dem, weiß ich nicht, vom Veranstalter der Hochzeit, also meistens irgendwie der einem Freund des Brautpaars, dann kann der den betreiben. Wenn gewünscht, stellen wir auch einen Spielleiter, einen Game Master zur Verfügung.
Ja, also man kann sich dann aber schon das so vorstellen, das ist jetzt nicht einfach nur ein Wenn, wo so zwei drei Rätsel eingebaut worden sind, sondern der hat auch eine Story. Denn es ist ja so, dass das praktisch das, was sich in dem Wenn abspielt, ist ja praktisch so ein Prequel von euren beiden Escape Rooms Metzger und Taken. Wie kam es dazu, dass ihr das so als Vorgeschichte dieser beiden Escape Rooms aufgebaut habt?
Ja, wir haben ursprünglich den Van so konzipiert, dass er drei Spiele hat. Also das Spiel Transporter ist ein Spiel, welches im Moment aktiviert ist. Wir können den Van innerhalb von einer halben Stunde ungefähr auf ein anderes Spiel umstellen. Zum Beispiel Observation haben wir noch. Das ist was ganz anderes. Also da geht es eher um so eine Art Ü-Wagen, der sozusagen eine Pizzeria beschattet und zufälligerweise haben wir eine Pizzeria hier unter uns, also haben wir da auch für ein bisschen die Story eingebaut. Und Transporter ist eben deswegen entstanden, weil wir gesagt haben, wir brauchen irgendwas für die Horrornacht. Und es musste relativ schnell gehen, weil es gab hier einen Veranstalter, der wollte mit uns kooperieren für ein Horror-Event zu Halloween oder kurz vor Halloween war das. Und dann haben wir gesagt, okay, unsere zwei Räume, die so die düsterste Story haben, die haben wir eh schon miteinander verbunden. Es gibt ja unsere Gebrüder Lende heißen die. Und der Metzger Lende betreibt halt die Metzgerei. Ich würde da tatsächlich am Flo kurz das Wort zugeben, weil er ist mit Storytelling einfach besser als ich.
Gerne.
Die Sache ist die, also wir haben den Metzger und den Taken ja jetzt schon relativ lange im Portfolio. Den Metzger ein wenig kürzer als den Taken. Es war aber von Anfang an etabliert, dass das in unserem kleinen UXit-Detectory-Universum passiert. Und wir hatten die Geschichte mit dem Metzger und dem Take mit den Ländebrüdern etabliert. Jetzt ist aber natürlich die Sache, wie bringt man das gut rüber und was ist der Mehreffekt für die Leute? Auf der einen Seite hat man dann natürlich so einen kleinen Promo-Aspekt, dass man einfach wie in einem Videospiel, würde ich sagen, Easter Eggs. Für Leute, die wirklich Interesse dran haben, ist es ein schönes Plus. Und für Leute, die hinter der Story gar nicht so sehr her sind, ist es kein Minus. Und um jetzt da anzuknüpfen, wo der David schon angefangen hat mit der Horrornacht, war eigentlich für uns in dem Brainstorming-Meeting relativ schnell klar, dass wir da die perfekte Möglichkeit haben, anzuknüpfen, storytechnisch. Weil wir ja wissen, okay, was passiert im Taken, was passiert im Metzger. Der Metzger ist für die Resteverwertung zuständig. Der Metzger bringt die Leute ran und im Taken werden die hochpreisigeren Organe eben einfach ausgeschlachtet und ja, eBay-Kleinanzeigenmäßig verschickt in die Welt. Da war aber die Frage, wie kommen die beiden jetzt an ihre Opfer? Outgesourced. Der Transporter ist natürlich für beide wichtig, um sie mit neuen Opfern und in unserem Fall dann natürlich auch neuen Spielern zu versorgen. Und das ging so schön Hand in Hand in dem Meeting, wo wir mit der Idee gestartet sind, dass für uns klar war, das müssen wir weiter verfolgen. Das ist so ein guter Tie-in. Und wie gesagt, für alle, die Interesse an diesen kleinen Easter Eggs haben, an diesen Überschneidungen, an dem Tagebuch, was man vielleicht in dem einen Raum finden kann, an der Audiodatei, die im Van abgespielt wird, ist es dann Fanservice. Also jeder, der den Van spielt und den Taken und den Metzger kennt, hat wahrscheinlich nochmal so einen kleinen Bonus einfach mit dabei. Und ich glaube, jeder, der kreativ ein bisschen tätig ist, es freut uns einfach immens, dass wir sowas bereitstellen können.
Ich muss mal dazu sagen, das erste Mal bin ich auf UXit aufmerksam geworden durch eure wirklich phänomenalen Trailer. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal immer so eine Playlist, wo ich sämtliche Trailer aus Deutschland, die ich so finde, alle speichere, damit die auch immer dann wieder allgegenwärtig sind und nicht irgendwo in der Schublade verschwinden. Wir selbst hatten persönlich aber zu tun, das erste Mal mit dem Raumprofil von Millennium. Ein Raum der 90er Jahre, der auch dann ja wirklich total optisch auch schon cool ist. Könnt ihr uns mal erzählen, um was es bei diesem Raum im Thema geht?
Das würde ich auch wieder kurz übernehmen, da der Millennium natürlich wie alles bei uns ein Team-Effort ist. Die Geschichte ist aber in dem Fall im finalen Produkt so ein wenig auf meinem Mist gewachsen, weil es für uns ein relativ schwieriges Projekt war, zu sagen, okay, wie finden wir den Tie-in, wie können wir dann diese Exit-Komponente reinbringen? Weil wir wollten 90er Jahre und dann stehst du irgendwann vor dem Problem zu sagen, ja, aber wo ist die Zeit legitimiert? Wo nehmen wir diese 60 Minuten her? Und wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir im Millennium unsere Geheimagenten haben. Wir haben unsere deutschen Agenten, die auf der Suche sind nach einem vermissten Kollegen. Jetzt steht es natürlich an der Tagesordnung für unsere Geheimagenten, die angeblich auf einer Wohnungsbesichtigung sind, aber sie selber wissen natürlich, was sie hier tun, den Kollegen ausfindig zu machen oder zumindest seine Unterlagen. Da kommt dann der Kalte Krieg, der KGB-Tie-In mit rein. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, wir haben ab einem gewissen Punkt im Raum auch einen relativ großen Twist in der Story und in der Raumgestaltung, der am Schluss dieses ganze Raketen- und KGB-Thema nochmal so aufgreift, dass unsere Gruppen im Idealfall am Schluss tatsächlich das Gefühl haben, okay, sie haben da wirklich was geschafft, sie haben da was aufgedeckt, was sonst vielleicht niemand wusste und Raketen abgelenkt, den Server offline genommen und uns allen den Arsch gerettet.
Ist es eigentlich sehr schwer, in so einer kunterbunten 90er-Jahre-Kulisse dann eben so ein relativ ernstes Thema mit einzubauen? Oder ist gerade dieser Kontrast auch das Reizvolle dabei?
Also vielleicht zum 90er-Jahre-Thema vielleicht noch, sei noch so viel gesagt vorweg. Das hatten wir schon vor 3, 4 Jahren auf dem Schirm. Mein Jugendkinderzimmer weiterbringen. Das war eigentlich der Hauptgedanke. Nee, aber im Ernst, wir mussten das einfach machen. Wir haben gesagt, die 90er waren eine coole Jahreszeit, coole Zeit, meine ich. Und wir haben da einfach viel Kultur und sowas einfließen lassen. Wir haben Technik aus den 90ern, gerade so diese ersten Ich habe sie gesehen auf deiner Instagram-Seite. Du hast genau dieses eine Bild mit diesem iMac veröffentlicht und so weiter. Den haben wir modifiziert, dass halt ein cooles Rätsel ist. Tatsächlich, wie der Flo schon gesagt hat, es war relativ schwierig, weil uns es immer sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein Escape Room bauen und nicht einfach nur einen Rätselraum. Und wir haben gesagt, wir können ja so ein bisschen in diese Bombenentschärfungsgeschichte gehen, das haben wir noch gar nicht, aber möchten dennoch die Story so erzählen, dass es einen Sinn ergibt, warum man in 60 Minuten aus dem Raum raus muss, beziehungsweise in 60 Minuten irgendetwas machen muss. Und es war relativ einfach, als dann das Wort KGB gefallen ist. Dann ging es relativ flott.
Ich denke, dass wir einen ganz guten Weg gefunden haben mit viel Trial and Error natürlich am Anfang, wie aus diesem, wie du so schon gesagt hast, sehr bunten, sehr 90er-Jahre-mäßigen Raum immer mehr kleine, düstere Details auftauchen, die dann eben zu diesem Twist führen, der Art, das komplette Feeling von dem Raum und der Umgebung, in der gearbeitet wird, das wird komplett auf den Kopf gestellt. Also idealerweise so ab der Hälfte hast du einen kompletten Switch drin.
Jetzt haben wir gerade schon mal über den Metzger gesprochen und ich denke von mir, dass ich eigentlich relativ gut informiert bin, wenn so neue Räume auf den Markt kommen. Aber der Metzger ist 2021 irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Hat das damit zu tun, dass ich A nicht aufgepasst habe oder ist das irgendwie so ein Ding gewesen, dass der Raum wegen der Corona-Pandemie auch schlecht ans Laufen kam?
Du sprichst eine Zeit an, die, glaube ich, für alle Escape Rooms sehr, sehr unangenehm war. Also ich kann mich erinnern, teilweise verfolgt, dass wir sozusagen als Erste schließen mussten, als Letzte öffnen durften und teilweise vor Bordells und sonstigen Einrichtungen, die dem Staat vielleicht ähnlich suspekt sind wie ein Escape Room. Es war eine harte Zeit, aber wir haben die Zeit genutzt, um eben, kommen wir dann wahrscheinlich nochmal drauf, später Detectory, zu entwickeln und eben auch den Metzger. Und man muss vielleicht dazu sagen, wir haben in der Zeit vielleicht zu wenig im Marketing investiert. Ich würde sagen, nicht aus Versehen, sondern bewusst. Ich sage nicht, dass wir Angst hatten, ob es weitergeht, weil das war eigentlich klar, dafür gibt es uns schon so lange. Aber wann es weitergeht, weil ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern jetzt konkret war, aber hier in Bayern war es so, du wusstest nicht, mit Maske, ohne Maske, mit Corona-Impfung, ohne Impfung, mit Impfung, aber mit Test und so weiter. Also es war ganz, ganz kompliziert und wir haben uns eigentlich eher mit Marketing zurückgehalten. Ich würde mir denken, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum du da nichts mitbekommen hast, weil wir einfach weniger gemacht haben als sonst.
Noch eine Weile vorher, 2020, seid ihr ja umgezogen von der Schrottgasse. Übrigens sensationeller, also der Begriff allein schon bombastisch. Das war schon fast schon ein Escape Room für sich. Aber dann in die Neuburger Straße und habe dann aber auch drei Räume mitgenommen, vom alten Standort zum neuen. Und zwar, ich muss kurz ablesen, Dear Stan, Invasion und 60 Minutes of Grey. Wie war so der Entscheidungsprozess, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen diese drei Räume vom alten Standort zum neuen mit?
Naja, wie jeder Umzug war es relativ unangenehm. Aber wir haben es als Chance genutzt und haben eigentlich die Räume abgerissen und komplett neu aufgebaut. Wir haben aber dadurch, dass wir ja, die Marketingmaterialien hatten und der Raum etabliert war und der Dirsten denn einer meiner Lieblingsräume ist, haben wir gesagt, naja, wäre doch total schade, wenn die in der Tonne landen. Und wir haben weiterhin kontinuierlich Buchungen. Also modifizieren wir sie ein bisschen mit Elektroschlössern und so weiter und machen das ein oder andere unschöne Rätsel weg und lassen aber das Thema. Also wir haben trotzdem noch diese bayerische Jagdhütte. Hier ist denn 60 Minutes of Grey, beliebt bei vor allem bei Mädels, Junggesellinnenabschieden. Und Invasion sowieso, das Thema ist genial. Wir haben halt jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Multiroom. Also es reißt nicht ab, also die Nachfrage ist kontinuierlich da, was uns wundert, weil als wir angefangen haben vor fast 10 Jahren, dachten wir, wir müssen den Raum irgendwann mal entsorgen oder halt irgendwie zumindest rotieren oder dass man sagt, man muss jetzt was Neues bieten, aber wir haben festgestellt, es ist eher wichtiger, dass man weitere Räume baut, als dass man einen abreißt.
Wenn ich jetzt mal so schaue an den neuen Standort, gibt es jetzt mittlerweile 8 Räume. Mit so manch einem Anbieter ist er schon mit einem überfordert. Wie kann man sich das so vom Ablauf her vorstellen, wie das so ist? Sind die Gruppen getaktet? Überschneiden die sich? Und vor allen Dingen die Kommandozentrale bei euch mit den Spielleitern muss ja riesengroß sein, ne?
Also ich würde sagen, ich fange mal kurz mit dem technischen Teil an und dann kann der Flo, der sozusagen live dabei ist, sozusagen immer,
Meine Homebase quasi.
genau, kann er gerne den zweiten Teil beantworten. Also wichtig ist zu wissen bei uns, wir haben von Anfang an immer darauf gesetzt, dass die Räume autark laufen. Das heißt, du startest bei uns den Raum und der Game Master muss nichts machen. Also unsere Spielleiter sitzen da und überwachen hauptsächlich. Das heißt, die Rätsel und auch, egal ob die jetzt ob eine bestimmte Sequenz abläuft oder sowas, das wird alles selber von den Gruppen ausgelöst, was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben auch immer darauf geachtet, um ehrlich zu sein, aus Kostengründen am Anfang, dass wir nicht zu viele Kameras benötigen. Das heißt, wir haben eigentlich aus Versehen das Konzept schon so aufgebaut, dass wir die Kamerapositionen und die Rätsel so wählen, dass wir nicht jetzt einen Raum mit 30 Kameras überwachen müssen und trotzdem halt die wichtigsten Sachen sehen. Außerdem haben wir während Corona, dadurch, dass halt dieser Kontakt mit den Gruppen eingeschränkt war, haben wir ein Einweisungsvideo und Storytelling im Raum und solche Sachen haben wir auch ebenfalls eingeführt, was uns dann nochmal ein bisschen den Ablauf sozusagen erleichtert. Und warum ich das betone mit diesen autarken Räumen ist, wir waren bei verschiedenen Escape Rooms schon, wo wir feststellen mussten, dass teilweise sogar, also bei denen, die wir gesehen haben, dass teilweise sogar ein Spielleiter einen Raum zu betreuen hat, weil eben nicht vieles automatisiert läuft, sondern halt manuell ausgelöst werden muss. Und erst da ist uns klar geworden, dass wir da auch da aus Versehen was richtig gemacht haben. Das war jetzt nicht der Plan, dass das jetzt so laufen muss. Ja, und wie das Ganze dann in der Praxis aussieht und wie die Gäste betreut werden, glaube ich, kann da vorne das.
Aber ganz kurz mal eben eine Sache, du hast gerade, bei euch ist es dann nicht nötig, dass ein Spielleiter einen Raum betreut. Ist es dann eine 2 zu 3 Betreuung oder wie ist dann das Verhältnis?
Vier, also ein Spielleiter mit vier Räumen parallel.
Ui.
Bei uns ist es ja so, mit unseren 8 Räumen jetzt haben wir das Glück, dass wir das Ganze auf 2 Stockwerke aufteilen können. Das heißt, wir haben unser Untergeschoss und unser Obergeschoss, in dem jeweils 4 Räume laufen. Was bedeutet, wir haben natürlich einen Game Master für den Standort Obergeschoss, einen für den Standort Untergeschoss, da eben die Räume den Großteil der Arbeit einem abnehmen, alles was um, wie wird was ausgelöst, weiß die Gruppe, ob das richtig war. Damit haben unsere Spielleiter und ich im Idealfall gar nichts zu tun. Das heißt, wir können uns vollkommen darauf konzentrieren, wirklich zu timen und die richtigen Tipps zu geben. Die Gruppe quasi die persönliche Betreuung zukommen zu lassen, die ja manchmal mehr, manchmal weniger nötig ist, weil wir uns darauf verlassen können, dass alles andere im Raum funktioniert und automatisch läuft und wir nicht sagen müssen, wenn die dastehen, dann muss sie den Button klicken und das eingeben, weil das läuft. Das ist der optimale Zustand. Natürlich ist es an einem stressigen Samstag immer gerne gesehen, wenn die Standorte auch doppelt besetzt sind, also wir 2 Game Master für 4 Räume haben. Da geht es aber dann tatsächlich mehr um Vor- und Nachbereitung, also den klassischen Aufbau, Gruppen begrüßen und kassieren. Wenn es um den reinen Spielablauf geht, sind wir wirklich auf einem sehr guten Stand dank unserer Technik, dass wir nur eingreifen müssen, wenn wir einen Tipp geben. Und das war's eigentlich.
Ich glaube, mir wird es so gehen wie dem David. Ich hatte das mal den Fall, dass ich bei Verschlusssache in Lünen, ich hatte meinen Raum gerade mit meiner Gruppe fertig gespielt und der Daniel Steinbach sagte mir, ach komm, probier doch mal, mach du mal den Game Master jetzt hier für Manhattan Countdown. Und ich hatte da so ein Schiss vor, weil ich der Gruppe nicht das Spielerlebnis kaputt machen wollte mit meiner Trampelei. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, lass mal lieber, mach du mal weiter. Also ich denke mal schon, man muss da auch ein Typ für sein und auch ein Händchen für haben, dass man dann auch als Spielleiter wirklich dann auch so Teil des Spiels wird. Ne?
Nee, das kann ich aber voll verstehen, weil jeder von uns hat schon mal wirklich an groben Schnitzer reingehauen. So, eine Sache gemacht, einen Tipp gegeben, wo man am Schluss gesagt hat, das war komplett. Also ich erinnere mich immer gerne an meinen ersten Monat. Ich rufe in einem Raum an, gebe denen einen Tipp und realisiere, ich wollte im 60 Minutes anrufen und habe dem Dirstin irgendwas von Dildos erzählt. So, was denken die jetzt gerade? Muss man da natürlich auch irgendwo mit Humor nehmen, aber aus dem Schock lernst du. Und wie du gesagt hast, man möchte den Gruppen den Spaß nicht versauen. Auf der anderen Seite dieser Medaille ist es aber natürlich auch super schön zu sehen, dass man ein großer Bestandteil dieses Erfolgserlebnisses sein kann. Je besser du deine Tipps verpackst, je präziser du die Leute anrufst, wenn du merkst, jetzt brauchen die gerade was, desto schöner kannst du so ein Erlebnis für die Gruppe ja quasi aufwerten und in die richtige Richtung steuern.
Jetzt hast du gerade schon gedacht, 60 Minutes of Grey ist dann so der Favorit bei den Junggesellinnenabschieden. In Eggenfelden, den Standort gibt es ja seit 2018, glaube ich, da gibt es ja All In. Das ist wahrscheinlich dann das Pendant für die männlichen Junggesellenabschiede, dass man da, das ist wahrscheinlich der Favorit, das ist ja so ein Hangover-Thema, ne, oder?
Wir hatten gar nicht unbedingt die Junggesellen im Blick, weil 2018 war uns schon klar, es ist nicht immer so lustig mit Junggesellen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber eigentlich war das nicht der Hintergedanke, sondern vielmehr die Option, dass man einen Escape Room hat mit einem, ich glaube, das kann man verraten, jetzt Diebstahl. Also in dem Fall haben sich nicht die Leute in die Misere gebracht, dass sie irgendwo eingesperrt sind, sondern sie haben eine Mission. Das war die Idee. Und ich würde mal behaupten, Eggenfelden ist jetzt nicht unbedingt die Stadt für Junggesellenabschiede. Das heißt, durch die Größe von Eggenfelden kommen, glaube ich, eher die Junggesellenabschiede oder kommen entweder nach Passau aus dem Raum Eggenfelden oder gehen in Richtung München. Das heißt, das war nicht der Hintergedanke, aber es ist eigentlich eine gute Idee, dass man den vielleicht auch so bewirbt.
Kneipenkultur ist ja auch gut vertreten. Also war eher ein glücklicher Zufall wahrscheinlich, und nicht Teil der Initialidee.
Ihr habt es eben schon angesprochen, im Zuge des Lockdowns habt ihr die Zeit genutzt und habt dann 2021 euer Ermittlerspiel der Detectory ins Leben gerufen. Und der erste Fall hieß Entführt in Oberhirschdorf.
Wir haben eigentlich schon immer ein Spiel für daheim machen wollen, weil es gab ja diese Exit-Spiele relativ bald. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten, glaube ich, im dritten oder im vierten Jahr, glaube ich, nach unserer Gründung kamen so diese ersten Exit an. Also ich glaube, Ravensburg ist glaube ich, der Herausgeber, wenn man das jetzt hier sagen darf.
Der Kosmos Verlag.
Oder Kosmos, Entschuldigung, genau. Also, auf jeden Fall haben wir damals auch schon das Angebot bekommen, wir sollen diese Spiele vertreiben. Und wir haben damals gesagt, naja, das ist doch kein Escape Room, war so unsere erste Auffassung. Es ist ja ein Brettspiel, ein Rätselspiel, was völlig in Ordnung ist. Und haben das dann aber nicht weiter verfolgt, weil wir gedacht haben, also wir sind Escape Room, das ist ein Rätselspiel, was absolut legitim ist. Und haben das, wie gesagt, nicht weiterverfolgt. Und immer wieder haben wir dann das Feedback bekommen von Spielern, die gesagt haben, hey, wieso habt ihr sowas nicht? Kennt ihr die haben uns eigentlich dazu gebracht, dass wir jetzt zu euch kommen und so. Und wir waren dann irgendwann so baff, so, oh, okay, Wahnsinn. Also ihr habt zuerst das Brettspiel gespielt und kommt jetzt zu uns. Ja, wir wussten gar nicht, dass es in echt gibt und so. Und wir haben dann gesagt, naja, eigentlich, wir sind jetzt zu, es kommen sowieso keine Leute zu uns. Was machen wir? Und wir haben dann eben gesagt, wir haben das Projekt Metzger und war gerade so gegen Ende. Und man wusste nicht, wie lange geht es noch mit dem Lockdown. Und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir es an. Das haben wir schon lange auf der Agenda gehabt. Jetzt machen wir ein Spiel für daheim. Das Ziel war Spiel für daheim, nicht Escape Room. Und daraus ist eben ein Detektivspiel entstanden.
Das dann aber auch in dem Kosmos-Spiel von Taken und Metzger?
Lustigerweise umgekehrt, wir haben das Oberhirschdorf oder Oberhirschdorf, dieses fiktive Dorf, haben wir entworfen. Wir haben jedem, der am Projekt beteiligt war, die Hausaufgabe gegeben. Jeder denkt sich fünf Charaktere aus, die in diesem Dorf wohnen und was deren Hintergrund ist und die Namen von den Leuten und so. Und da ist auch Metzger Lende entstanden. Metzger Lende ist ein Metzger in Oberhirschdorf eigentlich, der dafür bekannt ist, dass er ultra hässliche Flyer macht, in denen er für seine Speisen wirbt. Also wir haben uns da Mühe gegeben, die Flyer richtig hässlich zu machen. Und da ist dann eben die Idee entstanden, naja, Oberhirschdorf, wir haben ja den Dierstan, das ist ja auch so ein bisschen dieses Bayerische und haben uns gedacht, naja, vielleicht ließen sich ja die Storys so ein bisschen miteinander verknüpfen. Und da ist diese Idee entstanden, dass man die Räume miteinander verbindet. Und so ist Metzger Lende entstanden und ein kleiner Hinweis zum Beispiel auf den Zahnarzt Lende, sein Bruder, gibt es oder zwei, drei kleine Hinweise muss man sagen, im Taken dann.
Jetzt habe ich ja schon einige Ermittlerspiele gespielt und immer dann, wenn ich den Karton aufreiße, den Umschlag aufreiße und dann fallen so die ganzen wunderschönen Beweismittel auf den Tisch, dann frage ich mich, wie stellt man diese Beweismittel zusammen? Also hat man dann schon die Geschichte im Hinterkopf, dass man sagt, der und der wird durch das, durch diesen Gegenstand hat er dann sein Alibi, hier wird dann das Motiv klar. Ihr habt eben gesagt, ihr habt eure Freunde und Bekannten schon mal eingebaut, um die Charaktere aufzubauen. Aber wie habt ihr das gemacht, zum Beispiel mit den Beweismitteln, die noch auf dem Tisch sind und mit dem Einbau zum Beispiel auch mit technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Laptop, iPhone oder wie auch immer?
Aber auch da war es uns eine große Hilfe, dass wir uns die Story erzählt haben. Also du erzählst dir ja selber die Story. Du musst dich ja reinversetzen und sagen, okay, sie spielt den Oberhirschdorf. Beschreib mal Oberhirschdorf. Ja, Oberhirschdorf, das ist jetzt so ein richtiges, ja, bayerisches kleines Dörfchen, wo jeder jeden kennt. Wo bestimmte Charaktere zu finden sind. Ja, es gibt den. Wen gibt es denn in so einem Dorf? Natürlich den Dorfmetzger. Es gibt so die Wirtin, ja, die Wirtin, die weiß jetzt vielleicht, okay, die hört immer wieder mal was, ja. So, also du beschreibst die einzelnen Charaktere und versetzt dich dann halt immer mehr in diese Welt oder in dieses Dorf, in dieses fiktive Dorf. Und so, glaube ich, während man das Spiel entwickelt, lernt man die Charaktere selber kennen. Also man erzählt sich dann auch, also wir haben uns dann erzählt, wie der hier ist der, ich glaube, das ist der Autohändler, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wie der drauf ist. Ja, das ist so ein richtiger Grantler, der hat keine Lust auf Touristen und der will einfach nur sein Autogeschäft machen. Und ja, ich glaube, das hat uns sehr geholfen, dass du so das Gefühl hast, du befindest dich jetzt gerade in dem Ort. Und daraus ergeben sich dann lustige Geschichten. Also, dass eben der Trainer, ja, der kann man jetzt hier verraten an der Stelle. Der Trainer hat nicht sehr viel mit dem Spiel zu tun, außer dass er jedem irgendwie seine Erfolge unterjubeln möchte. Ja, sowas zum Beispiel. Und die Story ist ja eben, dass Rüdiger da eben einen Rucksack mit Beweismitteln gepackt hat und diesen Rucksack kriegt man halt dann. Das ist also nicht einfach nur eine Schachtel, wo Sachen rausfallen, sondern du hast einen echten Turnbeutel und das ist so ein Hirschdorf-Logo drauf und da hat der Rüdiger was gesammelt und er war eine Sache auf der Spur und ja, jetzt gilt es sozusagen, diese Geschichte aufzulösen und da haben wir einfach mit so knapp 3 Stunden gerechnet und haben uns halt überlegt, dass man das Spiel auch so spielen kann, das war während Corona, wie gesagt, dass du sagen kannst, okay, wir kaufen zwei zum Beispiel und können Remote spielen. Also jeder packt seinen Rucksack aus und man kann dann telefonieren oder über Videotelefonie oder wie auch immer. Und
Es geht ja gut über Discord, du hast ja tausend Möglichkeiten,
genau.
sodass man trotzdem kooperativ was machen kann. Und je mehr man die Charaktere kennenlernt, desto mehr erschließt er natürlich, also was gibt es denn in so einem Dorf? Also da gibt es dann die Speisekarte vom Metzger oder da gibt es irgendwelche Bierdeckel-Untersetzer. So. Wenn man sie reinversetzt und sagt, okay, was könnte man denn gut mitnehmen? So, wenn ihr jetzt in der Situation wäre, was wären Sachen, wo man sagen kann, ah, das hat er irgendwo eingesteckt, das ist irgendwo runtergefallen. Und je mehr man involviert ist in das Setting, desto leichter, glaube ich, ist es, sich dann Gegenstände zu überlegen, die Sinn machen. Da muss man natürlich nochmal gegenrechnen, ist die Idee zwar gut, aber ist sie umsetzbar? Wie ist das Ganze von den Produktionskosten, allein schon von der Größe, weil man muss es ja quasi verpacken können. Der Rucksack setzt ja gewisse Größenlimitierungen, aber ja, also man kommt gut hin.
Also, ich sag mal so, der Moment, wo du selber glaubst, dass du Teil dieses Dorfs bist, zumindest den Gedanken, in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, glaube ich, ist der beste Weg, weil dann weißt du, okay, der Spieler könnte sich genauso reinversetzen in dieses Dorf mit den Unterlagen, die er da hat.
Und gibt es jetzt in der Planung noch weitere Fälle von Detectory und wird das auch dann wieder in Oberhirschdorf spielen?
Also, ich würde sagen, ich würde mal, ja, einen kleinen Teaser ist im Grunde, ich würde sagen, Invasion. So als kleiner Hinweis, ist geplant aus Zeitgründen noch nicht ganz durchgezogen, weil wir noch nicht ganz wissen, ob wir es so verpacken können, wie wir es uns, also dass es nicht ganz abwegig ist, aber wir trotzdem eine interessante Story erzählen. Also es würde sich so ein bisschen an den Invasion, den wir haben, orientieren. Es kann sein, dass Oberhirschdorf ein Teil ist, aber es geht nicht mehr in diese Richtung Bayerisches Dorf.
Die Tectory war jetzt eine Komponente, die mir dann bei der Recherche für dieses Interview aufgefallen ist, die jetzt primär nichts mit den Escape Rooms zu tun hat. Das zweite ist, ihr habt ein eigenes Buchungssystem, das ihr dann irgendwann mal als Produkt ausgegliedert habt. Worin liegen eurer Meinung nach so die Vorteile dieses Buchungssystems gegenüber anderen?
Ursprünglich war es kein eigenes Produkt, wie du schon richtig gesagt hast. Irgendwann haben wir dann eben dieses Date Desk ausgegliedert und gesagt, das ist etwas, was andere auch nutzen wollen. Der Hintergrund ist eigentlich der, dass als wir vor knapp 10 Jahren angefangen haben, da gab es einfach noch nichts. Escape Rooms, logischerweise. Es gab zwar schon verschiedene Terminbuchungssysteme, aber die waren sehr eher so auf Personenbuchen zum Beispiel, also nicht unbedingt auf Ressourcenbuchen. Und wir haben dann festgestellt, wir können auch sehr gut wirtschaften mit einem vernünftigen Buchungssystem. Ein Beispiel ist, dass du in unserem Buchungssystem intelligent die Freigaben steuern konntest. Das ist so ein Beispiel. Und wenn jetzt 12 Uhr gebucht ist und 16 Uhr und die Buchungszeit ist 2 Tage Minimum vorher, dann hat er den Termin dazwischen automatisch freigegeben. Das heißt, der wurde dann. Der konnte bis auf 30 Minuten gebucht werden. Also da musste man nicht 2 Tage vorher. Also solche Logiken haben wir halt eben eingebaut. Die gab es in der Form noch nicht. Wir waren, glaube ich, einer der ersten. Ich weiß noch, ein anderer Betreiber ist dann auf den Markt gekommen, der dann versucht hat, uns auch als Kunden zu gewinnen. Wir haben dann erzählt, wir haben ja diese Funktion, dass wir zum Beispiel Getränke im Raum verstecken oder halt Extras im Raum verstecken. Da habe ich gesagt, coole Funktion, das übernehmen wir. Also war cool, weil es einfach so offen war, aber da waren wir halt dann ganz stolz, weil wir halt eben einer der ersten waren, die diese Funktion eingebaut haben, und das eine Art Ostereiernsuche gewesen, wo du sagst, okay, du kannst vorab bei uns Getränke bestellen und die verstecken wir dann auch im Raum. Das heißt, die Leute können so ein bisschen danach suchen. Und wir hatten halt kein Gutscheinsystem, das haben wir eben auch im Buchungssystem abgebildet und haben eben dieses Buchungssystem unseren Partnern, wie zum Beispiel im Baumkundenweg in Kopfing, zur Verfügung gestellt.
Wer jetzt die ganze Zeit schon mal das Interview aufmerksam verfolgt hat, der wird sehen, dass ihr mit Merchandise-Artikeln von U-Exit ausgestattet seid. Das war in letzter Zeit immer mal wieder ein Thema in den Interviews vom Escape und Duke Center, ob dann auch dafür Bedarf besteht, ob die Gäste wirklich auch Interesse haben, sich da was zu kaufen. Ihr habt inzwischen 14 Artikel, verschiedene Artikel mit dem U-Exit-Logo ausgestattet. Wie ist so da die Resonanz darauf? Ist es tatsächlich so, dass die Leute sich dann nach dem Spiel noch was mitnehmen? Gibt es den Shop nur online oder bei euch auch vor Ort?
Also es ist so, dass wir den Shop nur aufgrund der Nachfrage gemacht haben. Also wir hatten immer wieder Gruppen, die gesagt haben, hey, toller Hoodie, kann ich den kaufen? Und wir haben dann gesagt, na gut, okay, wir sind eigentlich nicht darauf vorbereitet, weder vor Ort noch online, und haben dann gesagt, okay, wir müssen das vielleicht ein bisschen dann auch promoten, wenn man dann schon in diese Richtung geht. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir da groß den Vertrieb haben oder groß Marketing machen oder sonst was. Also wenn jemand Interesse hat, da jetzt irgendwas mit U-Exit Logo zu haben, freuen wir uns natürlich, und ob es vor Ort gefragt wird, übergebe ich gerne die Frage nochmal an Flo.
Die Nachfrage vor Ort ist gelegentlich. Ich denke, da kann man ganz ehrlich antworten. Meistens passiert sowas dann im Zusammenhang mit, man hat sie nach dem Spiel mit einer Gruppe verquatscht, dann redet man über die Tectory, die Gruppe sagt, hey, erklär mir doch mal die Tectory, und dann kommst du ins Gespräch, und die Merchandise-Artikel sind oft so ein kleiner Zusatzverkauf, so ein kleiner Bonus, so ein kleines, ich habe gesehen, ihr habt nur Feuerzeug oder Flaschenöffner, da nehme ich mir nur eins mit. Wir haben alles vor Ort, es ist ja alles vor Ort erwerbbar, aber wie auch im Onlineshop, es ist nicht unser Fokus. Für die Leute, die Bock drauf haben, ist es ein schönes kleines Zuckerl, aber
und Füllartikel ab und zu, wenn wir merken, jemand kauft eine Gutscheinkarte bei uns, also kein Online, also kein digitaler Gutschein, sondern er kauft jetzt zum Beispiel eine Gutscheinkarte, also die er dann per Post zugeschickt bekommt, dann wird ab und zu nochmal was mitgenommen.
Jetzt haben wir gerade von Detectory gesprochen, ein Spiel für zu Hause. Ihr habt jetzt eine Kooperation laufen mit einem Passauer Gymnasium. Da geht es dann aber um Online-Escape Rooms. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es ist, glaube ich, ich meine, den Kennern brauche ich es nicht erklären. Es ist irgendwie lustig, dass ja sozusagen aus dem Online-Genre kam ja das Escape Game, ist dann sozusagen ins Offline gegangen und dann wieder geht es jetzt wieder ins Online. Ist interessant. Aber was die Schule vorhat, ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes, weshalb wir es auf jeden Fall unterstützen. Und der Wunsch des Lehrers war im Grunde, das ist halt so ein E-Seminar. Der Wunsch des Lehrers war einfach, dass wir das Ganze so spielen. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, so wie das, also, dass wir sozusagen der Auftraggeber sind und die Schüler machen in unserem Auftrag ein Online-Escape Game. Also jetzt mal rein fiktiv,
Genau,
so war die Idee.
das ist ja immer bei P-Seminaren so der ausschlaggebende Punkt, dass man so ein wenig so tut, als wäre das ein Projekt, was in unserer freien Marktwirtschaft irgendwo passiert. Und irgendwie ist es ja quasi allen unserem Auftrag, nur dass wir halt in dieser unterstützenden Form mit dabei sind, einfach, ja, die so ein bisschen an der Hand zu nehmen. Es sind fantastische Ideen dabei, mit gewesen. Viele Dinge, die wahrscheinlich sehr schwierig umsetzbar sind, aber es macht absolut Spaß zu sehen, wie vor allem auch sehr junge Leute mit einer ganz frischen, ganz anderen Perspektive an so eine Aufgabe rangehen.
Ich kann mich auch erinnern, als ich mit dem Flo ins Gymnasium gegangen bin. Also wir sind eingeladen worden, sozusagen zur allerersten Stunde. Und wir haben uns beide angeguckt, als wir ins Gymnasium rein sind und boah, der Geruch,
Nach Schule.
das riecht nach Schule, es ist noch gleich geblieben. Und wir standen dann drin und hatten beide so ein seltsames Gefühl irgendwie. Und ich war auch schon zum Flo.
Und du deine Hausaufgaben gemacht hast, so wusstest
Genau,
du,
so sofort so diese,
okay.
oh, genau. Und was dann auch seltsam war, also wir haben beide so gedacht, so ein bisschen, dass wir die Schüler vielleicht, ja, dass wir so, weiß ich nicht, dass wir reinkommen und sofort ja, ausgebuht werden oder sonst irgendwas oder eben da, jetzt kommen die uns Arbeit geben, so ungefähr, ich weiß ich nicht, das war so vielleicht, ja. Und das war genau das Gegenteil der Fall. Also die. Es hat kurz gedauert, bis sie so richtig ja,
Man musste so ein
aufgekommen.
bisschen warm werden natürlich, weil
Genau.
da komplett unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Für die ist es am Ende des Tages irgendwo natürlich für die Note wichtig. Also
Aber das
das
Gefühl
ist
haben sie uns
klar.
nicht gegeben.
Genau, aber das Gefühl haben sie uns nicht gegeben, weil ich glaube, jeder, der in dieses Projekt involviert ist, das ist das Schöne bei diesen P-Seminaren, ja in gewisser Weise selber dran schuld ist, weil er es sich ausgesucht hat. Und Sachen, an denen man arbeitet, weil man Lust drauf hat, es ist ein ganz anderer Vibe. Es ist eine ganz
Ja.
andere Herangehensweise, als wenn es gehießen hätte, ihr müsst diese Sache machen. Dann glaube ich, wäre das ein sehr unangenehmes Meeting gewesen.
Und man muss dazu sagen, die Alternative wäre gewesen ein Bierbraukurs oder irgendwas mit Bierbrauen. Also,
Überraschend.
ja, also fühlen wir uns doppelt geehrt.
Ja, sehr schön. Jetzt aber, was passiert denn nachher mit dem Online-Escape Game? Wird das dann auch mal gesagt, komm, wir veröffentlichen das mal für ein Jahr und das, was wir einnehmen, da könnt ihr euren Abi-Ball mitfinanzieren oder wie macht ihr das dann?
Die Idee ist gewesen, ursprünglich, dass wir das natürlich dann veröffentlichen und das dann auch vielleicht gegen einen kleinen Beitrag, wie du schon sagst, zum Beispiel für einen Abiball oder sowas genutzt wird. Aber es ist eher, aktuell geht es eher in die Richtung, dass die Schule sich erstmal präsentieren möchte für die Interessenten, die aufs Gymnasium gehen wollen. Das ist so der erste Bereich. Das ist so ein sehr einfaches Klick-Frage-Spielchen, also so ein bisschen im Rätselstyle. Und wir haben gesagt, gut, da können wir jetzt nicht so viel dazu beitragen, aber wir haben dann eigentlich für das eigentliche Escape Room haben wir so ein bisschen die Story geliefert. Wir haben gesagt, überlegt mal, vielleicht hat ein Lehrer, der sozusagen selber mal Schüler war bei euch, also der jetzt sozusagen unterrichtet, aber eigentlich früher mal Schüler war, vielleicht hat der schon damals irgendwas gemacht und auf das müssen wir kommen, warum das so ist und dass man zumindest so ein bisschen die Schule mit einbaut. Das war so der Wunsch des Lehrers, beziehungsweise vielleicht auch des Lehrplans. Und so haben wir dann die Kurve gekriegt. Wir haben gesagt, komm, baut doch mal einen Lehrer ein, der früher, vielleicht ist es auch kein echter Lehrer, der früher sozusagen bei euch an der Schule war und jetzt unterrichtet.
Und es gibt ihnen halt die Möglichkeit, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil natürlich in der Altersklasse die Interessen ja komplett auseinandergehen. Und wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, in diesem Setting dieses Thema Schule, beziehungsweise Ihre eigene Schule, also dieses spezifische Gymnasium, mit im Hinterkopf zu halten, ist es natürlich ein absoluter Mehrwert, weil man weiß, okay, in welche Richtung arbeiten wir? Was ist unser Setting und was können wir in diesem Setting anstellen? Und am Schluss, es wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf der Webseite landen, bei denen dieses kleine Vorprojekt, was so ein bisschen in Richtung Promo natürlich geht, weil man möchte die Schule natürlich im besten Licht präsentieren. Und ja, dann muss man schauen, was der Prozess mit sich bringt. Also ich glaube, der Weg ist noch weit, aber auf jeden Fall auch noch sehr interessant zu gucken, was am Schluss draus wird. Es ist zu früh, das glaube ich, jetzt schon präzise zu sagen, wo wir rauskommen.
Ja, und apropos interessant und damit zu einer mördermäßig guten Überleitung. Ein Thema, was mich bei den Recherchen unheimlich interessiert hat, war, ihr seid ja nicht nur Escape Room-Anbieter, sondern auch Escape Room-Anbieter im Sinne von, ihr verkauft auch Escape Rooms und zwar unter der Marke Premium Escape Games. Als Kundengruppe habt ihr auf der Homepage angegeben, Ferndörfer, Hotels, Freizeitparks, ist das aus eurer Sicht tatsächlich eine Kundengruppe, die häufiger mal auf der Matte steht und sagt, wir wollen ganz gerne mal für ein Hotel ein Escape Room? Oder wie nehmt ihr das im Alltag wahr?
Also auch das ist ähnlich wie das mit dem Merchandise, ist die Reaktion auf Anfragen. Also wir kriegen einmal im Monat im Schnitt eine Anfrage, vermutlich weil es uns auch schon so lange gibt, oder weil halt mehrere angeschrieben werden, wenn jemand so ein Projekt plant, ob wir denn Räume verkaufen können, ob wir Franchise anbieten und so weiter. Und aus dem ist es dann sozusagen entstanden, dass wir sagen, okay, wir erzählen nicht jedes Mal das Gleiche, sondern bauen so eine Art Katalog auf, auch vielleicht in Kooperation mit anderen Escape Rooms, dass wir sagen, okay, wir können jemandem einen Katalog bieten und sagen, schau her, das ist das, was wir anbieten können. Sag uns einfach, was du möchtest. Man muss auch dazu sagen, viele kommen auf uns zu, das war gerade so in den Anfangsjahren noch, die hatten etwas. Ja, andere Vorstellungen von Escape Rooms. Also da wurden mit so Startkapital von 500 Euro wollten welche Escape Rooms eröffnen. Und wir haben dann gesagt, naja gut, dein Enthusiasmus in allen Ehren, aber das wird wahrscheinlich schwierig. Jetzt so mittlerweile sind es sehr ernste Anfragen und wie du schon gesagt hast, eben zum Beispiel von Hotels, zum Beispiel von wir hatten zum Beispiel eine Anfrage jetzt letztens von einem, der betreibt eine Bar und hat über der Bar mehrere Räume zur Verfügung, die er gerne nutzen wollen würde. Auch beim Baumkronenweg übrigens war das so, da war dieser Turm vorhanden und der Betreiber wusste nicht, was er reinbauen soll und hat dann über seine Tochter, die bei uns war, die Info bekommen, hey Papa, das muss da rein. Und so eigentlich, also wir reagieren eigentlich eher auf die Anfragen.
Und wer jetzt hier das Interview hört und Interesse hat, euch mal zu kontaktieren wegen des Raumkatalogs, der kann ja gerne dann auf der Homepage mal bei uexit.de, ist ja glaube ich die Adresse, dann einfach die Mailadresse sich raussuchen, euch anschreiben und dann laufen die ersten Gespräche und ab da läuft das Geschäft wie geschnitten Brot. Jetzt die Frage, die zum Ende jedes Interviews kommt und wo sich immer alle Gäste darauf freuen, wie wirklich wie Bolle, und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Ein Geheimtipp ist ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen selbst begeistert hat und wo ihr denkt, dieser Raum fliegt noch viel zu sehr unterm Radar oder fliegt inzwischen wieder unterm Radar. Dem würdet ihr gerne mehr Aufmerksamkeit schenken.
Also, wir lieben die Räume von Mystery Rooms in München. Auch die Kulisse ist top mit diesem, nennt's jetzt mal Gewölbe- oder Kellerbereich, also passt super. Also, Szenerie ist sehr, sehr schön.
Und welchen Raum bei Mystery Rooms würdest du besonders empfehlen?
Also, ich weiß nicht, ob er aktuell, ich glaube doch, aktuell gibt es ihn. Er hat mir besonders gefallen, weil die Story gut war. Ich weiß den Namen jetzt nicht ich glaube, er heißt Bavaria Mania, genau, Bavaria Mania heißt er. Da geht es um Bierbrauen. Und ich fand einfach das Thema lustig. Und es passt alles, also es ist stimmig.
Sehr
Ja, also,
regional
genau, also Bavaria
Bezug.
Mania.
Ja.
Es geht dabei, glaube ich, darum, dass man das Testament finden muss, damit eben dann die nächste Generation der Brauerei wieder da loslegen kann. Und das Interessante bei dem Raum, ich habe auch damals in München gespielt, war, dass es nicht nur darum geht, diese Aufgabe zu lösen, sondern es gibt auch so ein Sidequest, den man dann auch noch im Laufe der Zeit noch ein bisschen lösen muss. Das war mal was ganz anderes. Also von daher notiert der Geheimtipp Bavaria Mania bei Mystery Rooms in München. Alles klar. Ja, ihr beiden, ich habe alle 87 Zettel meiner Fragen abgearbeitet. Hat
Das war
wirklich
gut.
sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Es hat den Eindruck bestätigt, den ich bei der Recherche schon hatte. Man weiß gar nicht, wo man bei euch zuerst fragen soll, weil ihr so vielfältig agiert und so viele Sachen im Portfolio habt. Die Raumthemen machen wirklich Bock. Also es hat echt Spaß gemacht. Deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank.
Wir sagen danke und
Dankeschön.
danke auch für deinen Social Media Beitrag immer wieder. Also vielen,
Ich
vielen
freue
Dank.
mich jedes Mal. Ich weiß, wenn ich irgendwas poste, so die Reaktionen kommen immer, das vor allem, weil die Social Media bei uns jetzt an so super lange macht, ein knappes Jahr jetzt. Es freut mich immer super, super zu sehen, dass da einfach das Feedback da ist, dass die Unterstützung da ist. Das ist so eine coole Sache, die du da machst. Super, super.
Vielen lieben Dank dir.
Dankeschön.
Ihr beiden, ich sage euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch und eurem Team weiterhin viel Erfolg, alles Gute und wir hören und sehen uns.
Danke
Dankeschön.
dir. Wir
Ciao.
wünschen dir alle was. Ciao.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.